Guten Abend, ich möchte alle ganz herzlich begrüßen. Wir stehen in Lukas 22 und lesen gleich ab Vers 35. Wir sind immer noch an diesem einzigartigen Abend, Vorabend der Kreuzigung, als der Herr mit seinen Jüngern oben im Saal versammelt war, um das Passa zu feiern. Und jetzt kommen wir zu Vers 35, bitte.
Als ich euch ohne Börse und Tasche und Sandalen sandte, mangelte euch wohl etwas? Sie aber sagten nichts. Er sprach nun zu ihnen: Aber jetzt, wer eine Börse hat, der nehme sie und ebenso eine Tasche. Und wer nicht hat, verkaufe sein Kleid und kaufe ein Schwert. Denn ich sage euch, dass noch dieses, was geschrieben steht, an mir erfüllt werden muss. Und er ist unter die Gesetzlosen gerechnet worden. Denn auch das, was mich betrifft, hat eine Vollendung. Sie aber sprachen: Herr, siehe, hier sind zwei Schwerter. Er aber sprach zu ihnen: Es ist genug. Und er ging hinaus und begab sich der Gewohnheit nach zum Ölberg. Es folgten ihm aber auch die Jünger. Als er aber an den Ort gekommen war, sprach er zu ihnen: Betet, dass ihr nicht in Versuchung kommt. Und er zog sich ungefähr einen Steinwurf weit von ihnen zurück, kniete nieder und betete und sprach: Vater, wenn du diesen Kelch von mir wegnehmen willst, doch nicht mein Wille, sondern der deine geschehe. Es erschien ihm aber ein Engel vom Himmel, der ihn stärkte. Und als er in ringendem Kampf war, betete er heftiger. Es wurde aber sein Schweiß wie große Blutstropfen, die auf die Erde herabfielen. Und er stand auf im Gebet, kam zu den Jüngern und fand sie eingeschlafen vor Traurigkeit. Und er sprach zu ihnen: Was schlaft ihr? Steht auf und betet, damit ihr nicht in Versuchung kommt. Während er noch redete, siehe, da kam eine Volksmenge, und der, welcher Judas hieß, einer von den Zwölfen, ging vor ihnen her und nahte Jesus, um ihn zu küssen. Jesus aber sprach zu ihm: Judas, überlieferst du den Sohn des Menschen mit einem Kuss? Als aber die, welche um ihn waren, sahen, was es werden würde, sprachen sie: Herr, sollen wir mit dem Schwert reinschlagen? Und einer von ihnen schlug den Knecht des hohen Priesters und hieb ihm das rechte Ohr ab. Jesus aber antwortete und sprach: Lasst es soweit. Und er rührte sein Ohr an und heilte ihn. Jesus aber sprach zu den hohen Priestern und Hauptleuten des Tempels und Ältesten, die gegen ihn gekommen waren: Seid ihr ausgezogen wie gegen einen Räuber mit Schwertern und Stöcken? Als ich täglich bei euch im Tempel war, habt ihr die Hände nicht gegen mich ausgestreckt. Aber dies ist eure Stunde und die Macht der Finsternis. Vielen Dank,
Paulus. In Vers 35 gibt der Herr neue Anweisungen. Nachdem er zuerst eine wichtige Frage gestellt hat, die man auch manchen Missionaren stellen sollte: Als ich euch ohne Geldbeutel, Tasche, Sandalen sandte, fehlte euch wohl etwas? Und sie können einfach nur bezeugen, dass sie die Treue des Herrn erlebt haben. An nichts. Der Herr hat für sie gesorgt. Und jetzt ganz wichtig in Vers 36: Aber jetzt. Nun gibt es eine Änderung. Er hatte das in Lukas 9 so angeordnet, als er die 12 ausgesandt hatte. Das haben wir damals ausführlich behandelt. Sie sollten also keine Stäbe mitnehmen, keine Tasche, noch Brot, noch Geld, auch nicht zwei Unterkleider. Lukas 9, Vers 3. Und Er sagt, sie sollen von Ort zu Ort gehen und damit rechnen, dass sie aufgenommen werden. Wenn sie nicht aufgenommen werden, dann sollen sie weitergehen. Und so erwartete der Herr, dass diese 12 Apostel, die er auserwählt hatte, entsprechend den 12 Stämmen Israels, auch durch die 12 Stämme Israels versorgt würden. Und ich muss vielleicht auch betonen, damals waren auch alle 12 Stämme im Land vertreten. Darum spricht auch Paulus in der Apostelgeschichte 26 vor Agrippa von unser 12-stämmiges Volk dient Gott Tag und Nacht. Im Tempel will er sagen. Und auch Jakobus schreibt seinen Brief an gläubige Juden und sagt an die 12 Stämme, die in der Zerstreuung sind, seinen Gruß. Jakobus 1, Vers 1. Also die 12 Stämme und der Herr hat die 12 Apostel als seine messianischen Abgesandten zu Israel geschickt und erwartet, dass Israel für sie aufkommt. Und jetzt sagt er, jetzt wird alles anders. Jetzt, wer einen Geldbeutel hat, der soll ihn nehmen, Tasche auch. Und warum dieser Wechsel? Was ist der Grund? Israel hat ihn abgelehnt. Wir sind hier am Vorabend vor der Kreuzigung. Also, es war klar, der Messias wird verworfen werden. Der Herr Jesus hat während des Passamals den dritten Kelch genommen von Wein und erklärt, dies ist mein Blut. Der Messias soll sterben. Und Gott erwartet nicht mehr, dass die Apostel durch Israel unterstützt werden. Und so gibt es jetzt eine Änderung. Das ist sehr wichtig, um zu zeigen, man kann nicht sagen, schau mal, da in Lukas 9 steht, man soll so und so als Missionar losziehen. Ohne Stäbe, ohne Tasche. Ja, das war richtig für diese Zeit, als der Jesus sie ausgesandt hatte für Israel. Aber hier finden wir die Wende, Vers 36, aber jetzt. Und das ist so eine Illustration, wie wichtig es ist, das Wort der Wahrheit gerade zu schneiden. In 2. Timotheus 2 sagt der Apostel Paulus, dass ein Gläubiger sich darstellen soll als ein bewährter Arbeiter, das heißt Facharbeiter. Ich gebe einfach die Stelle an, das ist 2. Timotheus 2, Vers 15. Befleißige dich, dich selbst Gott bewährt darzustellen als einen Arbeiter, wir sagen Facharbeiter, der sich nicht zu schämen hat, der das Wort der Wahrheit recht teilt. Aber wörtlich, und das erklärt die alte Elbefelder, wörtlich in gerader Richtung schneidet. Also man muss ganz klar trennen, was bezieht sich jetzt auf diese Zeit, als der Messias auf Erden lebte und seine Jünger für Israel ausgesandt hat. Was gilt jetzt, wo der Messias verworfen ist und seine Jünger sendet? Und wie wir dann in der Apostelgeschichte, im zweiten Teil des Lukas-Evangeliums, nicht wahr? Die Apostelgeschichte ist die Fortsetzung von Lukas, dann sehen, wie schließlich dieser Dienst ausgeht bis zu den Nationen. Und wir sehen aber, zum Beispiel im zweiten Johannesbrief, dass mit dem, dass dann die Gemeinde schließlich entstanden ist an Pfingsten und sich auch ausgebreitet hat, hat Gott schließlich eine neue Art geschaffen für Missionare. Und zwar lesen wir im zweiten Johannesbrief, im dritten Johannesbrief, liest jemand vor, 3. Johannes ab Vers 5. Anweisungen von Johannes an Gaius.
Geliebter, treu tust du, was du an den Brüdern, und zwar an Fremden getan hast.
Sie haben vor der Gemeinde von deiner Liebe Zeugnis gegeben. Und du wirst wohltun, wenn du sie zur Reise ausstattest, wie es Gottes würdig ist. Denn für den Namen sind sie hinausgegangen und sie nehmen nichts von den Heiden. Wir nun sind schuldig, solche aufzunehmen, damit wir Mitarbeiter der Wahrheit werden.
Also, hier spricht Johannes über Missionare. Und zwar sagt er, das sind Brüder, die ausgegangen sind für den Namen des Herrn Jesus. Und da besteht eine Schuldigkeit, sie aufzunehmen und für sie zu sorgen, die diesen Dienst für die Wahrheit tun. Und wenn für sie gesorgt wird, dann wird man Mitarbeiter der Wahrheit. Interessant übrigens, der dritte Johannesbrief betont, dass man die aufnehmen muss. Im zweiten Johannesbrief, geschrieben an eine Frau, da sagt er, nicht aufnehmen. Da kommen auch Missionare an die Tür, aber die die Lehre des Christus nicht bringen. Und da sagt Johannes, nicht ins Haus aufnehmen. Also, falsche Lehre ablehnen. Und der dritte Johannesbrief sagt, die Lehre, die ausgegangen sind, eben für den Namen, da besteht eine Verpflichtung. Also, zweiter Johannesbrief, nicht aufnehmen. Dritter Johannesbrief, aufnehmen. Könnte man so als Titel schreiben. Also ist es wichtig, eben zu unterscheiden und nicht nur jetzt da, eben ab Lukas 9 und dann der Wechsel, Lukas 22, Vers 35 und dann wieder der Wechsel, mit dem, dass die Gemeinde entstanden ist und dann auch eben für Unterstützung sorgen konnte, aber dazwischen war ein Loch. Und darum sagt der Herr, wer einen Geldbeutel hat, nehme eben so eine Tasche, jetzt mussten die Jünger selber schauen, wie sie in der weiteren Zeit durchkommen. Aber nachher war dann wieder gesorgt. Und so gibt es verschiedene Abschnitte. Und das gilt eigentlich für die ganze Bibel. Dass man eben sieht, die Zeit im Paradies, das war eine ganz andere Zeit, als nachher die Zeit ab dem Sündenfall bis zur Sintflut. Und ab der Sintflut gibt Gott wieder ganz neue Gebote an Noah, die er vorher gar nicht gegeben hatte. Und da muss man beachten, ach so, jetzt haben wir einen neuen Zeitabschnitt. Jetzt darf man zum Beispiel Fleisch essen. Vorher war alles vegetarisch. Und noch mehr solche Änderungen. Und dann sehen wir, wie Gott schließlich Abraham, Isaak und Jakob und dann das Volk Israel auserwählt. Und er macht mit ihnen einen Bund und gibt ihnen ganz spezielle Gebote, die er den anderen Völkern nicht gibt. Und so weiter. Und so muss man schneiden richtig und schauen, ach so, das bezieht sich jetzt auf die Zeit nach dem Sündenfall, das sind diese Änderungen und seit der Sintflut sind da nochmals Änderungen. Ach so, und dann mit dem Volk Israel, das ist nochmals anders und ganz speziell. Und so kommt man ins Neue Testament rüber und auch da muss man unterscheiden, sonst hat man eben immer ein Durcheinander. Also, und darum habe ich in meiner Bibel aber jetzt, Vers 36, ganz speziell angestrichen. Hier gibt es einen Wechsel. Und dann überrascht, der Herr sagt, sie sollen dafür sorgen, dass sie Schwerter dabei haben. Und der Grund ist?
Also es ist keine Symbolik, sondern sie müssen sich selber schauen und sich auch so beschützen.
Also ob sie sich jetzt wirklich mit den Schwertern beschützen mussten, das wäre jetzt eine Frage, weil wir sehen dann gleich nachher, dass Petrus das Schwert verwendet hat, aber falsch. Aber der Herr sagt, sie sollten ein Schwert dabei haben. Und zwar, ja?
Aber an einer anderen Stelle heißt ja in Matthäus 6, 26, 52, denn alle, die das Schwert nehmen, kommen durch das Schwert um.
Genau. Und diese Stelle in Matthäus 26, wer eben das Schwert nimmt, kommt durch das Schwert um, zeigt, dass der Herr nicht hier sagen wollte, dass sie Widerstandskämpfer werden sollten. Und trotzdem hat er gesagt, sie sollten dafür sorgen, dass sie Schwerter haben. Und sie sagen dann schließlich, das sind zwei Schwerter. Der Herr sagt, es reicht, ist genug. Und was ist der Grund?
Vielleicht eine Philipp? Historische Frage.
Gerhard, und zwar kann man daraus folgen, dass damals im Mittelalter die Kreuzritter die Kreuze gemacht haben mit dem Schwert, mit der Bekehrung. Aus dieser Stelle können wir also diesem entnommen worden sein. Diese Aussage. Wir haben gesagt, wir gehen mit dem Schwert und bekehren die, sondern Heidenvölker zu Christen.
Also ich denke nicht, dass die gute Begründung für die Kreuzritter im Mittelalter diese Stelle war mit den Schwertern, weil eben gerade hier klar gemacht wird, dass der Herr nachher zeigt, Petrus stellt ja die Frage in Vers 49, Herr, sollen wir mit dem Schwert dreinschlagen? Und zwar nicht nur er selber, sondern das heißt, sprachen sie, Herr, sollen wir mit dem Schwert dreinschlagen? Und er macht klar, dass das eben nicht sein Wille ist. Nein, die Kreuzritter, die konnten sich natürlich berufen darauf, Israel, das irdische Volk Gottes, hat mit dem Schwert gekämpft und das Land erobert. Aber das Schlimme ist eben, da sieht man, welche Auswirkungen es hat, wenn man eben die Schrift nicht gerade schneidet. Das irdische Volk Gottes hatte einen irdischen Kampf mit Fleisch und Blut. Aber das himmlische Volk Gottes, eben die Gemeinde im Neuen Testament, die Kirche, Epheser 6, Vers 10 bis 12 sagt, unser Kampf ist nicht mit der Fleisch und Blut. Und dort wird gesagt, wir sollen das Schwert des Geistes nehmen, welches ist Gottes Wort. Aber eben die Hauptbegründung war natürlich die Parallele mit Israel.
Ich wollte jetzt nicht sagen, dass es jetzt gut war. Es war wirklich nicht gut, was sie getrieben haben damit.
Ja, das ist mir schon klar, dass du...
Ich wollte nur fragen, ob die vielleicht auf diese Gedanken gekommen.
Ob das eine Begründung gewesen war, das wolltest du wissen. Ja, sehr gut. Noch jemand wollte was sagen, glaube ich? Nein? Also, was ist der Grund, warum der Herr sagt, zwei Schwerter? Es ist eigentlich ganz einfach. Die Frage wird ja oft gestellt. Man denkt, ist das schwierig. Es ist ganz einfach. Der Herr sagt, es muss das auch noch erfüllt werden, was in Jesaja 53 steht, in Vers 12. Er ist unter die Gesetzlosen gerechnet worden. Allein die Tatsache, dass seine Jünger Schwerter bei sich hatten, konnte eben sie insofern, an dem konnte man sie aufhängen und sagen, das sind Rebellen. Obwohl der Herr gar nicht wollte, dass sie kämpften. Übrigens, Schwerter kann man auch noch für anderes brauchen. Und dieses Schwert von Petrus war sowieso nicht mehr ganz in Ordnung. Und zwar ist die Ausdrucksweise interessant, wenn das, wie das gesagt wird, wie er das abgehauen hat. Ein römischer Soldat, der hat ein so starkes Schwert, das ist das Kurzschwert für den Nahkampf, damit konnte er an der richtigen Stelle reinschlagen und dann war der Helm gespalten und der Schädel auch. Und bei Petrus ist das, man sieht, das ist ein Fischer, das war kein Soldat. Und quasi das Schwert geht da vorbei und das Ohr ist weg. Und der Herr sagt, lasst es soweit. Und er rührte das Ohr an und heilte ihn. Das ist das einzige Heilungswunder gegenüber einem Feind. Das ist also etwas ganz Besonderes. Und übrigens wird das nur im Lukas-Evangelium erwähnt, diese Heilung. Und Dr. Lukas war eben Arzt und er durfte das schreiben, heilte ihn. Ja, René, wolltest du was sagen?
Könnte man hier von selbsterfüllenden Prophetie reden?
Ah, sehr gut, dass du das sagst. Sehr gut. Könnte man hier von selbsterfüllender Prophetie reden? Nicht wahr? Es gibt ja Kritiker, die sagen, ach, diese biblische Prophetie, das ist ja eigentlich gar nichts Besonderes. Jesus Christus hat dafür gesorgt, dass diese Prophezeiungen so ein nach dem anderen in Erfüllung gingen. Da sehen wir, der Herr hatte eine Sorge und sagte, das muss auch noch erfüllt werden. Er wird unter Gesetzlosen gerechnet werden. Und hat da also gesagt, ihr könnt ein Oberkleid verkaufen, ein Schwert kaufen, aber es war nicht mal nötig. Ja, das ist ein Beispiel, wo der Herr eben sich bewusst überlegt hat, dass muss in Erfüllung gehen. Aber Das erklärt die messianische Prophetie nicht. Denn es sind ja über 300 Prophezeiungen. Und wenn wir nur mal beginnen mit der Geburt in Bethlehem. Wie kann jemand bestimmen, dass er in Bethlehem geboren wird? Das geht schon mal gar nicht. Ja? Und da sind ja schon alle diese 50 oder über 50 falschen Messiasse, die nach Jesus Christus bis heute gekommen sind im Judentum, die sind alle wirklich da reingefallen. Also keiner konnte nachweisen, dass er aus Bethlehem war. Wie kann man bestimmen, dass man aus der richtigen Linie geboren wird, nämlich Nachkomme von König David ist? Und so könnten wir das mehren. Natürlich könnte man dann sagen, ja gut, da war eben einer, der war gerade ein Nachkomme von David und er war in Bethlehem geboren und darum hat er dann die Gelegenheit wahrgenommen, die Prophetie zu erfüllen. Aber wenn der so eindrücklich schon diese Voraussetzungen mitbringt, um der Messias zu sein, dann hätte man ja erwarten müssen, das jüdische Volk würde also wirklich mit offenen Armen ihn empfangen als Messias. Aber die Prophetie des Alten Testaments sagte, die Masse des Volkes wird ihn verwerfen. Also wie konnte der Herr das bewirken, dass eben das Volk, das ihn 3 Jahre gehört hat, wie er predigt im ganzen Land, schließlich ablehnte? Wie kann man das selber machen? Und dann, dass er gekreuzigt wurde und so all die Prophezeiungen über die Kreuzigung erfüllt hat. Und dann geht es weiter. Bald darauf sollte Jerusalem zerstört werden und der Tempel. Also wie kann einer, der gerne der Messias sein wollte, bewirken, dass nach seinem Tod dann tatsächlich Jerusalem zerstört wird und der Tempel. Und dann das jüdische Volk in einem Prozess aus dem Land herausgerissen wird und unter alle 5 Kontinente zerstreut wird. Wie geht das? Es geht überhaupt nicht. Aber es zeigt, dass der Herr eben sich dessen bewusst war, wie sich die Prophetie in seinem Leben erfüllte, aber von selbst erfüllender Prophetie in der gesamten messianischen Prophetie zu sprechen, das geht einfach nicht. Es ist absurd. Ja, aber das war eine sehr gute Frage. Das hilft eben auch im Gespräch mit Ungläubigen, um so Antworten geben zu können. Und dann gehen wir weiter zu Vers 39. Der Herr begibt sich nach seiner Gewohnheit an den Ölberg. Die Passafeier wurde abgeschlossen. Im Matthäusevangelium in der Parallelstelle heißt es, sie sangen noch ein Loblied. Sie sangen ein Hymnus, steht im Griechischen. Und so nannte man die Psalmen 113 bis 118. Das sind die Psalmen, die man an der Passafeier singt. Und zwar ganz am Schluss der Feier wird noch gesungen, Psalm 115, 16, 17, 18. Und dann ging der Herr aus dem Obersaal hinaus zum Ölberg. Und es wird hier betont, nach seiner Gewohnheit. Wir sehen auch in Johannes 8, dass der Herr Jesus eben, wenn er in Jerusalem war, oft auf dem Ölberg übernachtete. Das war ein Ort, den er ganz besonders liebte. Aber nur in Lukas wird gesagt, nach seiner Gewohnheit. Und Gewohnheiten sind doch etwas ganz typisch Menschliches. Ja? Ja, und Lukas wurde als Arzt berufen, das Lukas-Evangelium zu schreiben, das am meisten betont, dass der Herr Jesus wie wahrer Mensch geworden ist. Und wir haben das 5-mal im Lukas-Evangelium, Gewohnheit, in Kapitel 1, Vers 9, da ging es um die Gewohnheit des Priestertums bei Zacharias. Dann in Kapitel 2, 27, nach der Gewohnheit des Gesetzes, erfüllen Maria und Josef die vorgeschriebenen Rituale. Dann in Kapitel 2, Vers 42, der Herr Jesus geht nach Jerusalem als Kind, nach der Gewohnheit des Festes. Also wie das in der Bibel vorgeschrieben ist, dass man das eben muss als Israelit, als obligatorische Fest gehen. Und dann Kapitel 4, Vers 16, der Herr Jesus geht in die Synagoge in Nazareth nach seiner Gewohnheit. Dort steht es nach seiner Gewohnheit. Steht nirgends im Alten Testament, man muss in die Synagoge gehen. Die Synagoge ist eine spätere Institution. nach der Rückkehr der babylonischen Gefangenschaft. Aber es war eine gute Institution. Denn da hat man regelmäßig die Bibel gelesen, zusammen gebetet, die Bibel ausgelegt und erklärt. Und der Herr ging nach seiner Gewohnheit regelmäßig zu diesen Zusammenkünften. Und hier ging er regelmäßig zum Ölberg. Ist auch wieder seine Gewohnheit. Die Gewohnheit des Herrn Jesus. Und in den anderen Fällen haben wir alles Gewohnheiten nach der Heiligen Schrift. Es gibt schlechte Gewohnheiten und es gibt gute Gewohnheiten. Es gibt rein menschliche Gewohnheiten und es gibt Gewohnheiten, die sich direkt auf der Heiligen Schrift gründen. Und es gibt Gewohnheiten, die eben von dem Herrn Jesus kommen. Und es gibt Gewohnheiten, die kommen aus unserer sündigen Natur. Und da muss man unterscheiden. Aber all die Gewohnheiten des Herrn Jesus waren eben gute Gewohnheiten. Aber es gibt Leute, die sind einfach aus Prinzip gegen Gewohnheiten und wollen aus Prinzip ändern. Das ist eigentlich etwas Typisches für junge Leute. Sonst wären sie gar keine jungen Leute. Man möchte etwas Neues und ist dann dadurch auch ziemlich kritisch gegenüber dem, was einfach so von Alters her ist. Und dann wird man älter und dann merkt man plötzlich, und es gibt wirklich ganz gute Sachen und es gibt auch wirklich Dinge, die sind voll daneben an Traditionen. Also die Bibel macht uns nicht zu Traditionalisten an sich, sondern wir sind kritisch gegenüber Traditionen. Und das hat der Herr Jesus auch gelehrt, wenn wir denken an Markus 7, wo er all diese Einrichtungen der Rabbiner, die aber gegen die Bibel verstoßen, hat er in aller Schärfe gesprochen. Also er hat gegen falsche Traditionen und falsche Gewohnheiten gesprochen, aber auf der anderen Seite sehen wir, wie der Herr gute Gewohnheiten gepflegt hat. Und das war eben auch so eine wunderbare Gewohnheit. Er ging zum Ölberg. Und die Jünger kommen mit ihm. Und da betet der Herr Jesus auf eine ganz besondere Weise. Wo war das? Welcher Ort am Ölberg?
Garten Gethsemane.
Steht das bei dir da?
Also nein. Also es steht einfach in der Überschrift.
Ach so, bei dir in deiner Bibelausgabe. Ich habe keine Überschriften. Die Übersetzer der alten Elberfelder und auch der CSV, Hückeswagen, die wollten bewusst keine Zwischentitel. Und manche denken, ach schade, warum? Man kann sich viel besser orientieren und so, bestimmt. Aber die haben das ganz bewusst gemacht, damit man mit den Überschriften nicht schon einen falschen Hinweis bekommt. Oder, es kann auch ein richtiger Hinweis sein, aber man ist schon in einer Schublade drin. Dass man das Wort einfach als das Wort liest. Und eben, es gibt dann manchmal auch falsche Hinweise, zum Beispiel in 1. Korinther 11, da gibt es Überschriften über das Verhalten in der Gemeinde. Und dann geht es da um Kopfbedeckung bei der Frau und beim Mann keine Kopfbedeckung. Es geht um Weissagen und bei der Frau und beim Mann. Und dann sagt man, ja seht ihr, in der Gemeinde, das geht. Und die Kopfbedeckung ist nur für die Gemeinde. Das ist der Titel. Muss man erklären, das gehört nicht dazu. 1. Korinther 11 spezifiziert eben gerade nicht den Ort, sondern nur einfach grundsätzlich die Schöpfungsordnung. Aber in Kapitel 14, Vers 34 im 1. Korintherbrief, dort sagt Paulus, eure Frauen sollen in der Gemeinde schweigen. Dort wird der Ort spezifiziert, in 1. Korinther 11 nicht. Also es gibt keinen Widerspruch. Aber das ganze Durcheinander kann von einer Überschrift kommen. Ja, das war jetzt nur ein kleiner Exkurs, aber eben in Matthäus, der Parallelstelle, und in Markus, dort steht Gethsemane. Und was heißt Gethsemane auf Deutsch? Ja, das sind eigentlich zwei Wörter. Hebräisch würde man das aussprechen, das ist die Aussprache mit den griechischen Buchstaben geschrieben, weil die Evangelien griechisch geschrieben sind. Auf Hebräisch würde man schreiben, Gat Shmanim. Auf Griechisch gibt es kein Sch. Und darum nimmt man das S. Ja? Und hat es ein bisschen der griechischen Sprache angepasst. Aber das heißt Presse des Öls. Ölpresse. Gat Shmanim. Und dann betet der Herr Jesus, und zwar so heftig, dass wir lesen in Vers 44, sein Schweiß wurde wie große Blutstropfen, die auf die Erde herabfielen. Und das Phänomen ist bekannt in ganz, ganz extremen Situationen, dass es dazu kommen kann, dass Blut aus den Blutbahnen austritt, durch die Zellen hindurchgeht, dass es ein wörtliches Blutschwitzen gibt. Und das entsteht nur bei allerhöchstem Druck. Und da sind wir bei der Ölpresse. Wenn man die Oliven geerntet hat, und die sind ziemlich hart so als Früchte, was ist das Erste, was man macht, um daraus dann Öl zu machen?
Sie werden gewalzt mit so Müllsteinen.
Ja, also die kommen so in einen riesigen Steinbehälter rein, darin ein großes Rad, ein Mühlmahlstein, und zwar Eselsmahlstein. Und das ist dann ein Esel, den man da anmacht an einem Holzbalken, und der geht dann da so im Kreis rum und zerdrückt die Oliven. Die platzen dann auf, das ist die erste Phase. Das ist genau das, was der Herr hier erlebt. Sein Schweiß wurde wie große Blutstropfen. Nun, in Matthäus und in Markus wird gesagt, wie der Herr Jesus in drei Phasen gebetet hat und immer dasselbe. Vater, wenn es möglich ist, so gehe dieser Kelch an mir vorüber. Dreimal. Und genau das ist es, weil man nimmt dann die Oliven raus und tut sie in einen Korb, also ein beweglicher Korb, der wird gefüllt, und dann kommt das unter die Ölpresse mit einem schweren Stein drauf und darüber ein Balken, und da werden sehr schwere Steine angehängt. Also man kennt das aus dem alten Israel, 500 Kilo schwere Steine. Und dann geschieht die erste Pressung. Und was kommt da raus, Carmine?
Das Öl, das ist der extra Vergine.
Ja, er ist Spezialist dafür. Ja, die erste Pressung, das ist das beste Öl. Eben das Virgin Oil. Und das wurde im alten Israel verwendet für das Beste für Gott. Das wurde gegeben für den Tempel, und dort brauchte man Öl. Wofür?
Lampen.
Welche Lampen? Welche Lampen?
Die Menorah.
Ja, die Menorah, der siebenarmige Leuchter im Heiligtum. Weiter brauchte man viel Öl.
Diese großen Lampen, diese 13 Meter
hoch. Ah, ja, sehr gut. Hätte ich jetzt gar nicht daran gedacht. Im Frauenvorhof gab es ja vier riesige Lampen, 26,25 Meter hoch, mit Gefäßen, die 9 Liter Olivenöl fassten. Und als Docht verwendete man abgetragene Priestergewänder. Und das wurde angezündet, nicht ständig, sondern
am
Laubhüttenfest nachts. Weil das Fest war, das eben auch nachts gefeiert wurde. Und später hat man das Chanukka-Fest in der Makkabäerzeit eingeführt. Und das wurde nachgebildet nach dem Laubhüttenfest, also im Dezember. Und auch dort hat man diese Leuchter wieder verwendet. Und jeden Tag brauchte man Olivenöl für die Speisopfer. Feinmehl gemengt mit Öl, in 3. Mose 2. Ja, und so wurde das beste Öl für den Tempel gegeben. Und dann kam die zweite Pressung. Das ist etwas weniger, qualitativ etwas minderes Öl, aber das wurde verwendet für Noch nicht. Für die Nahrung. Also das ist das, wo man damit kocht. Und dann für die Medizin und für Kosmetik. Psalm 104 spricht ja auch davon, wie das Gesicht glänzt. Und das ist eben, muss man denken, man hatte früher nicht diese teuren Pomaden und Cremen und so, die man heute hat. Da war Olivenöl, war das, womit man die Haut geschmeidig gemacht hat. Und so hatte also die zweite Pressung eine ganz große alltägliche Bedeutung. Und dann kam die dritte Pressung. Und die war für, jetzt kannst du kommen, Philipp.
Das Licht.
Dritte Pressung.
Jetzt kommt das Licht.
Für die Öllampen im alltäglichen Gebrauch und auch für Seife. Also drei Pressungen und dann war fertig. Und in Gethsemane sehen wir der Herr Jesus eben unter diesem Druck und dann eben in Verbindung damit dieses dreimalige Beten entsprechend der dreifachen Pressung. Und das alles in Gatschmanim, bei der Ölpresse. Und die Jünger, die sind einfach nicht bei der Sache. Sie schlafen, sie sind traurig. Und das nach diesem Fest. Sie hatten vorher ein Fest. Und man muss wirklich wissen, also in Israel, Sederabend, da freut man sich darauf. Das ist etwas Besonderes. Das ist ein frohes Fest. Das ist nicht wie Yom Kippur, wo alle weinen und sich an die Brust schlagen und ihre Sünden bereuen. Aber ein freudiges Fest. Und wir sehen nach diesem Fest traurig und schlafen vor Traurigkeit ein. Und der Herr sagt schließlich in Vers 46, was schlaft ihr, steht auf und betet, damit ihr nicht in Versuchung kommt. Also hier wird eine wichtige Anweisung gegeben, wie kann man in Versuchungen widerstehen und bestehen. Es gibt eine ganze Reihe von Antworten. Das ist einfach eine Antwort. Das ist wach sein, geistlich wach und beten. So kann der Herr uns Kraft geben, um zu überwinden. Und noch etwas Wichtiges in diesem Abschnitt, das steht nur in Lukas, Vers 43. Es erschien ihm aber ein Engel vom Himmel, der ihn stärkte. Das wird nicht gesagt im Johannesevangelium, wo der Herr Jesus als der ewige Sohn Gottes, als der Schöpfer vorgestellt wird. Auch nicht im Matthäusevangelium, wo der König vorgestellt wird. Auch nicht Markus, der Knecht, aber hier der Mensch. Und der Herr Jesus wird von einem Engel gestärkt. Wie er das gemacht hat, wird nicht gesagt, aber es wird gesagt. Und nach dieser schweren Zeit in Gethsemane, von der es übrigens in Hebräer 5 noch heißt, ergänzend, dass er in den Tagen seines Fleisches, können wir das aufschlagen, Hebräer 5, Vers 7, Edmund.
Der hat in den Tagen seines Fleisches sowohl bitten als flehen mit starkem Geschrei und Tränen dem dargebracht, der ihn aus dem Tod retten kann. Und ist um seine Gottesfurcht willen erhört worden und lernte, obwohl er Sohn war, an dem, was er litt, den Gehorsam. Und vollendet ist er allen, die ihm gehorchen, der Urheber ewigen Heils geworden.
Also hier wird im Hebräerbrief ergänzt, was man nicht in Matthäus, Markus, Lukas findet. In Johannes wird Gethsemane gar nicht das Beten in Gethsemane gar nicht beschrieben. Aber, wie wir gesagt, mit starkem Geschrei und Tränen. Also das zeigt noch mehr, was das für ein Druck war. Und eben wenn man daran denkt, was man das mal auch gesehen hat, mit dieser Mühlstein, der ist so gewaltig schwer. Eben darum benutzt man Esel, um das zu drehen. Und der zerdrückt die Oliven. Aber das war alles nötig, um dann eben diese wunderbaren Ergebnisse, Licht, Nahrung und Erfrischung und so weiter, und auch Heilung, was die Olive eben bewirkt, da hervorzubringen. Wollte noch jemand was sagen? Nein? Ah. Ja.
Es steht ja hier im Hebräerbrief und ist auch erhört worden um seiner Gottesfurcht willen.
Ja.
Und er ist erhöht worden, nicht mein Wille geschehe, sondern dein Wille, das hat Gott erhört. Nicht wie ich will, sondern wie
ja. Also das Gebet des Herrn, nicht mein Wille, sondern dein Wille, das hat Gott der Vater erhört. Und so ist er eben zum Urheber ewigen Heils geworden. Das ist vielleicht auch noch ein Problem. Warum kann der Herr sagen, nicht mein Wille, sondern dein Wille? Das würde ja irgendwie nahelegen, als hätte der Herr einen falschen Willen gehabt. Auf diese falsche Idee könnte man kommen. Aber man muss wissen, der Wille des Herrn, dass er verschont bleibt vor diesem Kelch, das war ein guter Wille. Denn der Kelch, den er aus der Hand des Vaters nehmen sollte, das ist ja schon im Alten Testament, der Kelch trinken bedeutet den Zorn Gottes in sich aufnehmen. Dass er Teil wird von einem selbst, so wie man einen Kelch austrinkt. Und dieser Zorn Gottes hat also bedeutet, dass der Herr Jesus als Mensch von Gott getrennt würde. Er, der von Ewigkeit immer in Gemeinschaft war mit dem Vater, als ewiger Sohn und dann auch als Mensch. Er konnte im Psalm 22 sagen, von Mutterschoße an bist du mein Gott. Das kann keiner von uns sagen. Gott ist nicht unser Gott seit unserer Geburt, erst seit der Bekehrung. Aber er sagt, von Mutterschoße an bist du mein Gott. Er lebte immer in der Gemeinschaft des Vaters. Und auch als Zwölfjähriger sagte er, muss ich nicht in dem sein, was meines Vaters ist. Aber da wusste er, er wird getrennt werden und mit unserer Sünde, mit diesem Schmutz der Sünde, wird er direkt verbunden und identifiziert werden. Er sollte zur Sünde gemacht werden. Und das war nicht sein Wille. War unmöglich sein Wille. Und trotzdem sagt er, dein Wille geschehe. Und dieser andere Wille ist eben der Wille Gottes, dass wir gerettet werden. Und darum steht in Jesaja 53, Vers 10 das unverständliche Wort, es gefiel dem Herrn, ihn zu zerschlagen. Er hat ihn leiden lassen. Das war ja nie das Wohlgefallen Gottes, den Herrn Jesus den Zorn über unsere Sünden auf den Herrn Jesus zu bringen. Aber trotzdem steht es war sein Wille. Es gefiel dem Herrn. Es gefiel Gott im Blick auf unsere ewige Rettung. Und so sind das zwei Willen Gottes, die eigentlich im Kontrast stehen. Und der Herr Jesus war bereit, auf diesen Willen zu verzichten, dass er nicht mit der Sünde verbunden wird, nicht von Gott getrennt wird als Mensch und nicht eben unter den Zorn Gottes kommt, aber dann wären wir verloren gegangen. Und darum hat er gesagt, nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe. Aber das ist wichtig, das sind nicht zwei Willen, die der eine ist gut, der andere ist schlecht, sondern es sind zwei Willen, die einander ausschließen und der Herr hat als Mensch sich unter den Willen Gottes gestellt. Ja, René? Sehr gut. In Hebräer 5 heißt es, dass der Herr Jesus Gehorsam gelernt hat, obwohl er Sohn war, nicht wahr? Und so zum Retter wurde. Und jetzt könnte man eben denken, ja, aber Gehorsam lernen bedeutet doch, dass ein Widerstand gegen Gehorsam da ist und dann muss man lernen, gehorchen. So ist das bei uns gegangen. Wir haben als Kinder Gehorsam gelernt. Und es gab Konsequenzen. Und diese Konsequenzen, die haben sich in unserem Gehirn eingeprägt. Ja? Also sogar, wenn man eben eine Strafe bekam, die Schmerzen bereitet hat, dieser Schmerz hat sich eingeprägt. Und Das macht es eben, dass man sagen kann, wer als Kind eben gelernt hat zu gehorchen, der kann dann auch den Eltern, der kann dann als Erwachsener auch leichter Gott gehorchen. Es ist einfach etwas, was im Gehirn korrekt eingebrannt wird. Und wir mussten lernen, eben Eigensinn eben dahinten zu lassen und uns unterwerfen. Aber dem Herrn Jesus heißt es jetzt da auch, er hat Gehorsam gelernt. Aber hier wird gesagt, obwohl er Sohn war, übrigens nicht weil er Sohn war, sondern obwohl er Sohn war, das heißt, er ist von Ewigkeit her der ewige Sohn. Und als der ewige Sohn war er Gott nicht unterstellt, Gott dem Vater. Darum in Johannes 5, die führenden Juden haben das richtig verstanden, als er Gott seinen eigenen Vater genannt hat, da haben sie gesagt, du machst dich Gott gleich. Das war für sie klar. Wenn jemand sagen kann, Gott ist mein Vater, dann sagt er, ich bin der eingeborene Sohn, der Gott gleich ist. Und so musste der Herr Jesus als Sohn nicht gehorchen, aber er wurde Mensch, hat sich erniedrigt und da lernte er etwas, was er nie aus Erfahrung gekannt hatte. Und er lernte Gehorsam einfach durch die neue Erfahrung sich zu unterstellen. Also nicht, weil er in sich einen Widerstand hatte. 1. Johannes 3 sagt ganz klar, Sünde ist nicht in ihm. Er hatte nicht die Versuchung von innen, wie wir sie haben. Und darum ist interessant, das heißt, obwohl er Sohn war, nicht weil er Sohn war, das zeigt eben, dass der ewige Sohn Gott gleich war und Gott nicht unterstellt war. Darum ein ganz wichtiges Wort noch. In Sacharja 13, Vers 7 sagt Gott, Schwert, erwache wieder meinen Hirten, wieder den Mann, der mein Genosse ist. Und mein Genosse ist auf Hebräisch das Wort Amiti. Mein heißt I. Amiti. Und Amiti, der Amit, das ist, kann man nachschauen, wo das Wort sonst noch in der Bibel vorkommt, das ist der im Volk, der einem sozial gleichgestellt ist, auf der gleichen Stufe steht. Also der Amit, das ist der Ebenbürtige. Und Gott nennt den Messias mein Ebenbürtiger. Und das entspricht dann eben Philipper 2, Vers 5, dass der Herr Jesus, als er in Gestalt Gottes war, es nicht für einen Raub achtete, Gott gleich zu sein. Aber er hat sich selber erniedrigt und zwar in 7 Stufen und die unterste Stufe ist dann zum Tod am Kreuz. Also das zum Gehorsam lernen. Aber gehen wir weiter, jetzt Vers 47 in Lukas 22. Während er noch redete, siehe, da kam eine Volksmenge. Und der Judas hieß, einer der 12, ging vor ihnen her und näherte sich Jesus, um ihn zu küssen. Jetzt wollen wir mal zusammentragen, ob wir das zusammenbringen. Wer war eigentlich alles Begleiter von Judas, als er kam? Können wir das mal zusammentragen, was man da findet?
Tempelpolizei.
Oh, wo steht das? Tempelpolizei?
Das war die Schar.
Wo steht etwas von Schar jetzt in diesem Text? In Lukas? 47, steht bei dir Schar?
Ja.
Also es ist das Wort für Volksmenge. Da kam eine Volksmenge. Das heißt also, da waren gewöhnliche Leute aus dem Volk, die waren ausgewählt worden, um da mitzukommen. Also solche, die dem Herrn feindlich waren aus der Volksmenge, waren da einige mit dabei. Also es gab eine Volksmenge. Zweitens. Ja, jetzt haben wir schon 2. Der hohe Priester und Knecht des hohen Priesters. Und du sagst?
Der hieß noch Malchus. Malchus,
ja. Jawohl. Also, eines nach dem anderen. In Vers 50 heißt es, und ein gewisser von ihnen schlug den Knecht des hohen Priesters. Knecht ist übrigens das Wort für Sklave. Das war also ein spezieller Bediensteter des hohen Priesters. Also der Hohepriester war mit dabei. Wer noch?
Oberste Priester, die vom Sanhedrin.
Wo steht das, die obersten Priester?
52.
Ja, 52. Übrigens, das kann man sich jetzt gleich merken. Immer wenn da im Neuen Testament, in den Evangelien, in der Apostelgeschichte, hohe Priester in der Mehrzahl steht, es gab immer nur einen amtierenden hohen Priester. Und wenn in der Mehrzahl steht hohen Priester, dann muss man das eigentlich übersetzen mit führende Priester. Also die hohen Priester in der Mehrzahl, das sind die führenden Priester. Es gab den hohen Priester und das war zu der Zeit Kaiaphas. Jahre zuvor war sein Schwiegervater Annas der hohe Priester, aber der Prokurator Valerius Gratius hat ihn abgesetzt und dann kamen einige seiner Söhne dran und schließlich sein Schwiegersohn. Und das war dann eben Kaiaphas. Aber amtierend hoher Priester war nur einer, und zwar eben aus politischen Gründen. Der andere weg und noch andere waren dazwischen. Und dann eben dieser hier, obwohl der andere gar noch nie gestorben war. Nach der Bibel war das Hohepriesteramt immer auf Lebenszeit. Aaron starb, dann kam Eleazar und dann kam Pinhas und so weiter. Aber das war schon ein Chaos. Und diese Hohepriester, Annas und Kaiaphas, die sind offensichtlich auch nicht aus der legalen Linie von Zadok gekommen, sondern aus einer anderen Linie, wären also nicht einmal nach biblischem Recht, hätten die gar nicht Hohepriester sein können. Aber jetzt haben wir hier Hohepriester, also das sind führende Priester. Und dann haben wir weiter.
Hauptleute des Tempels.
Hauptleute des Tempels, was ist das? Ja, und zwar sind das die Leiter der Tempelpolizei. Also Leviten, die hatten ja die Aufgabe, den Tempel zu bewachen. Jede Nacht war ein großes Kontingent war tätig und auch am Tag mussten die kontrollieren, wenn Leute zum Tempel kamen, kontrollieren, ob die sich gereinigt hatten oder nicht. Und diese das war so eine Polizei und die war geleitet von, kann man sagen, Offizieren. Und das waren Leviten des Tempels. Und hier sind also diese Führenden genannt, aber in den Parallelstellen, in den Evangelien, findet man auch die Diener. Und jetzt nicht das Wort für Sklave, wie hier in Vers 50, sondern wirklich Diener ist ein anderes Wort. Und das sind die Tempelpolizisten, die Wächter des Tempels. Die werden jetzt hier nicht erwähnt, aber in Parallelstellen. Und dann, was haben wir noch? Älteste. Genau. Und was man jetzt auch hier nicht hat, in Johannes 19, Vers 12 wird noch der Oberste erwähnt. Der Chiliarch. Das war der oberste Offizier der Burg Antonia. Das war diese Burg in der Westecke des Tempelplatzes, dort war das Kontingent der Römer, die das Jerusalem bewachte und ganz besonders den Tempel. 600 Soldaten waren unter ihm, eine Kohorte. Und der Chiliarch, also dieser Oberste, wird dort in Johannes speziell erwähnt und dort wird auch erwähnt die Schar oder Kohorte. Und da kam also eine Kohorte mit, die Judas angeführt hat. Und in der Burg Antonia war also eine Kohorte von 600. Kohorte ist der 10. Teil der Legion. 400 bis 600, das war eine Kohorte. Und es heißt, er nimmt die Kohorte mit. Also das konnte die ganze Schar sein oder vielleicht auch nur 400. Aber es wird doch eine Kohorte genannt, nicht nur eine Abordnung. Ja? Muss man sich vorstellen. Eine Volksmenge, mehrere hundert Soldaten und dann der Hohepriester selbst, die führenden Priester, die Ältesten. Und nun, was ist das? Das ist der Sanhedrin. Der Sanhedrin bestand als oberster Gerichtshof von Israel aus wie vielen Richtern?
71 mit dem
Hohepriester. 71. Also, und zwar, so. 71 Leute, und zwar so aufgeteilt. Weiß das gerade jemand? Also einer ist der Hohepriester. Weiter. Weiß jemand, wie der Gerichtshof aufgebaut war?
Oberster Rat.
Nein, der Oberste Rat, du meinst den Priesterrat. Die Ratsleute, das waren 14 Priester unterhalb des Hohen Priesters. Dazu gehörte Josef von Arimathea, einer von den Ratsleuten. Das war keiner vom Sanhedrin, sondern das war einer der 14 höchsten Priester von Israel, gerade unter dem Hohen Priester. Aber die waren nicht Teil des Sanhedrins. Aber man hat hier, ja, aber so aufgeteilt, 24 führende Priester. Die waren Sadduzäer. Und dann, also das waren jetzt eben die hohen Priester in der Mehrzahl. Das sind 24 führende Priester, dann 24
Pharisäer.
Ja, aber die sind auch noch aufgeteilt, und zwar 24 Älteste. Und das waren Pharisäer. Und dann bleibt noch. Ja, wie viel haben wir da noch Platz? 22, ja. 22 Schriftgelehrte. Und die Schriftgelehrten waren alle Pharisäer. Die Ältesten waren alle Pharisäer. Pharisäer. Die führenden Priester waren alle Sadduzäer. Und der Hohepriester Sadduzäer. Also es gibt Pharisäer und Sadduzäer, und das hat ja Paulus sehr geschickt in Apostelgeschichte 21 dann ausgespielt, indem er sie lehrmäßig gegeneinander ausgespielt hat, und dann war der Sanhedrin gespalten und dann konnte er gehen. Das wird dort so gezeigt. Aber eben so ist der Aufbau dieses Hohen Rates. Und jetzt haben wir das genau hier. Vers 52. Jesus aber sprach zu den führenden Priestern. Und dann werden da die Ältesten erwähnt. Und wir werden dann gleich noch alle Gruppen haben in Vers 66. Und als es Tag wurde, versammelte sich die Ältestenschaft des Volkes. Das sind im Prinzip die Gruppe der Ältesten im Sanhedrin. Und dann eben die führenden Priester und die Schriftgelehrten. Das sind alle erwähnt. Gut, und jetzt sagt der Herr zu ihnen: Seid ihr ausgezogen wie gegen einen Räuber mit Schwertern und Stöcken? Ich war ständig im Tempel. Ihr habt nichts gemacht. Jetzt seid ihr gekommen. Und wir werden gleich sehen, das Ganze war überhaupt nicht organisiert. Jetzt gibt es dann in der Folge drei Verhandlungsphasen, jüdische. Und sie sind echt chaotisch. Das macht klar, das war nicht organisiert. Und wieso? Weil der Herr Judas gezwungen hat, loszulegen mit seinem Plan. Er hatte, wie wir das gesehen haben, sich abgesprochen mit den führenden Priestern. Nicht wahr? In Kapitel 22, der Satan fuhr in ihn, Vers 3. Dann geht er hin, bespricht sich mit den führenden Priestern und den Hauptleuten, das sind wieder die Offiziere der Tempelpolizei, der Leviten, wie er ihn an sie überliefern könnte, und sie waren erfreut, kamen überein, ihm Geld zu geben. Und er versprach es und suchte eine Gelegenheit, um ihn ohne Volksauflauf an sie zu überliefern. Und die haben sogar gesagt, nicht an dem Fest. Das war eigentlich der Plan des Sanhedrins. Sicher nicht am Fest machen wir die Verhaftung. Aber wir wissen, wie der Herr zusammen war. Wir haben das im Detail angeschaut, wie der Sederabend gefeiert wurde und wie am Sederabend zweimal eingetaucht wird. Ja? Einmal Erdfrucht in Weinessig und das andere Mal Matze wird mit Bitterkraut wird eingetaucht in Früchtemus. Und beides waren Zeichen, um an diesem Abend den Verräter bekannt zu machen. Der Herr hat zweimal ein Zeichen an die Jünger gegeben, wer ihn verraten würde. Und darum beim zweiten Mal ergibt ihn den Biss und sagt, was du tust, tue schnell. Da geht er raus. Und die anderen Jünger denken, jetzt muss er vielleicht noch was holen fürs Fest. Oder etwas den Armen geben. Ja, eher der Dieb. Der ging raus. Jetzt ist so schnell wie möglich. Der ging also vom Obersaal und musste sich also verständigen mit dem Sanhedrin. Und er musste auch zu Pilatus gehen. Denn es gab ein römisches Gesetz, das sagt, dass man eine Kohorte nur kriegen kann, wenn man eine Anklage deponiert. Beim Landpfleger. Normalerweise war der Landpfleger in Caesarea am Mittelmeer. Und fürs Passafest war Pilatus da. Man hat bei ihm eine Anklage deponieren müssen. Und jetzt ist Judas der Anführer, nicht der Hohepriester. Das ist ein Hinweis, dass er eine Anklage deponieren musste. Und jetzt kommt er mit Leuten aus dem Sanhedrin, mit einer Volksmenge, mit diesen Soldaten, Tempelpolizei. Jetzt müssen sie handeln. Aber es ist so chaotisch. Und der Herr sagt, ich war so oft im Tempel, ich habe nichts gemacht. Und jetzt kommt ihr mit Schwerten und Stöcken. Eben, das war ideal in der Nacht, damit kein Volksauflauf entsteht. Aber das Dumme war, man darf nach jüdischem Gesetz nur am Tag Gerichtsverhandlungen über Leben und Tod führen. Machen wir es im Privathaus. Ja gut, ob im Privathaus oder nicht, es war eine Gerichtsverhandlung im Haus von Kaiaphas. Und das ist illegal, denn dort wurde dann schließlich sogar vom hohen Priester das Todesurteil gefällt. Also hatten die nachts eine illegale Versammlung. Und dann war auch vorgeschrieben, dass der Sanhedrin durfte nicht eine solche Sitzung haben an einem Festtag. Das war 15. Nissan. Festtag. Und man durfte auch nicht am Vortag oder Vorabend eines Festtages, denn wenn es an einem regulären Tag zur Entscheidung kommt, einer muss sterben, dann musste man eben, man durfte nicht am gleichen Tag entscheiden, sondern erst am Folgetag. Aber wenn der Folgetag ein Festtag war, dann geht das wieder nicht. Und sie haben es gleich in der gleichen Nacht das Urteil gefällt. Alles illegal. Wir können aufzeigen, über 20 Verstöße gegen biblische Gesetze und gegen talmudische, rabbinische Gesetze. Wenn man das so liest, Vers für Vers, das ist, man staunt nur. Also aus jüdischen Augen gesehen, es ist unglaublich, die Wirkung, wenn man das liest. Alles daneben. Und zum Beispiel Richter mussten freundlich sein mit dem Angeklagten. Und wir sehen, die kommen und es ist alles schon beschlossen. Man durfte nicht ein Urteil schon gefällt haben, bevor die Gerichtsverhandlung durchgeführt ist. Es war alles schon längst beschlossen. Er muss sterben. Und der Hohepriester durfte nicht die Kleider zerreißen. So steht es in 3. Mose 19. Und er hat dann auf dem Höhepunkt der Show hat er die Kleider zerrissen. Und wie war das? Er hat den Herrn Jesus schließlich herausgefordert, Antwort zu geben. Und das haben wir hier in... Liest du, Edmund, in Vers 66?
Und als es Tag wurde, versammelte sich die
Ältestenschaft des Volkes, hohe Priester wie Schriftgelehrte, und führten ihn hin in ihren hohen Rat und sagten, wenn du der Christus bist, so sage es uns. Er aber sprach zu ihnen, wenn ich es euch sage, so würdet ihr nicht glauben. Wenn ich aber fragen würde, so würdet ihr mir nicht antworten. Wenn ich aber fragen würde, so würdet ihr mir nicht antworten. Von nun aber wird der Sohn des Menschen sitzen zur Rechten der Macht Gottes. Sie sprachen aber alle, du bist also der Sohn Gottes. Er aber sprach zu ihnen, ihr sagt, dass ich es bin. Sie aber sprachen, was brauchen wir noch Zeugnis? Denn wir selbst haben es aus seinem Mund gehört.
Jawohl. Und die rabbinischen Gesetze schreiben vor, man darf niemanden verurteilen aufgrund seiner eigenen Zeugenaussage. Und das aus dem Grund, es könnte jemand sein, der selbstmordgefährdet ist, der sterben will und darum sagt, ich war's, damit man ihn tötet, weil er sterben möchte. Und es könnte auch sein, dass einer sich für den anderen einsetzt, der eigentlich der Schuldige ist und die Sache auf sich nimmt. Und darum war das eben kein Grund. Es mussten andere Zeugenaussagen da sein, die klar machten, diese Person muss sterben. Völlig illegal. Und der Entscheid wird gefällt auf der Zeugenaussage des Herrn Jesus. Und es wird noch schlimmer. Er hat ja einfach gesagt, dass er der Christus ist und dass er kommen wird auf den Wolken des Himmels. Du bist also der Sohn Gottes. Und sie sagen, das ist Gotteslästerung. Aber im Talmud gibt es eine klare Aussage, Gotteslästerung mit Todesstrafe ist nur möglich, wenn dabei der unaussprechliche Name Gottes JHWH ausgesprochen wurde. Aber der Herr Jesus sagt hier, ihr werdet den Sohn des Menschen sitzen sehen, Vers 69, zur Rechten der Macht Gottes. Macht ist ein Ersatzwort für den unaussprechlichen Namen Gottes. Gvura. Aber man eben, um ehrfürchtig von Gott zu sprechen, aber ohne dass man seinen Namen ausspricht, hat man gesagt Gvura. Oder in der Synagogenlesung immer Adonai. Aber bis heute Herr. Und der Herr benutzt also nicht den Namen Gottes. Er hätte nicht für Lästerung zum Tod verurteilt werden dürfen. Ein Gesetz nach dem anderen. Aber Lukas berichtet nur einen Teil. Jetzt können wir schauen, was noch in Matthäus ist und in Markus. Und dann kriegt man schließlich all die über 20 Verstöße. Und wenn man sich überlegt, die wollten ihn ja töten, weil der Herr Jesus sich gegen ihre Auslegung gewendet hat, die ja oft im Widerspruch war mit Gottes Wort. Und das konnten sie nicht akzeptieren, dass er sagt, nein, so muss man die Bibel verstehen und nicht so. Und sie haben ihn quasi als Übertreter des Gesetzes verurteilt durch einen Prozess, wo sie selber biblische und ihre eigenen Gebote wirklich en masse, in solche Dichte und Häufigkeit alles gebrochen haben, um einfach das durchzuboxen. Und in Matthäus 26, ja, wir müssen jetzt aufhören, aber vielleicht noch ganz kurz, Matthäus 26, da werden ja Zeugen gesucht und die Zeugen sind nicht übereinstimmend. Und im Talmud steht ganz klar, wenn Zeugenaussagen sich nicht klar decken, dann sind sie ungültig. Und da gab es solche, die haben gesagt, ich habe ihn gehört, wie er sagt, ich kann diesen Tempel abbrechen und in 3 Tagen wiederherstellen. Aber andere Zeugen haben gesagt, wir haben gehört, er hat gesagt, ich werde diesen Tempel abbrechen und in 3 Tagen wieder aufrichten. Das eine Zeugnis haben wir in Matthäus, das andere in der Parallelstelle. Und das zeigt, die haben gesagt, er wird, ich werde, ich kann. Ist nicht das Gleiche. Man kann das nicht nehmen als Grundlage. Und darum in der Verzweiflung hat dann schließlich der hohe Priester den Herrn unter Schwur gestellt, weil er immer geschwiegen hat. Und wenn man unter Schwur gestellt ist, nach 3. Mose 5, muss man antworten. Und darum hat der Herr hier gesprochen, ausnahmsweise. Aber der hohe Priester hat aufgrund seiner Aussage ihn zum Tod verurteilt. Es ist ein Drama sondergleichen. Das zeigt, es ist alles nur Hass gewesen. Es ging gar nicht um die Fakten, um die Wahrheit, um das, was wirklich geschehen ist, sondern einfach dieser Mann aus Nazareth musste weg. Und wir werden nächstes Mal dann noch mehr sehen. Ich meine, der Hohepriester Annas, der hatte noch eine ganz spezielle Rechnung offen. Wir werden sehen, es gibt im Ganzen also drei Prozesse, wenn wir das nächste Mal dann auflisten. Prozess bei Annas, dann bei Kaiaphas und dann im Sanhedrin, wo sie sich am Morgen dann versammeln. Und als offizielle Gerichtssitzung. Und Annas war ja nicht mehr Hohepriester, aber das war immer noch der mächtigste Mann. Trotz Kaiaphas. Also die hatten da eine Zusammenarbeit und der Talmud spricht von dem Bazar von Annas. Und das war dieser Verkauf von Opfertieren in der königlichen Säulenhalle. Und die haben ein Geld gemacht damit und im Luxus geschwelgt. Und der Herr Jesus hat am Anfang seines Dienstes, Johannes 2, und dann noch ein paar Tage vorher, hat er die Verkäufer aus dem Tempel hinausgejagt, die Tische umgeworfen. Das war Annas Shop. Und zwar Riesenshop. Das war sein Verkaufshaus. Und darum die erste Sitzung im Haus von Annas, dann von Kaiaphas. Und es war einfach klar, er muss weg. Es geht nicht um die Wahrheit, es geht einfach um das Ziel. Schrecklich. Und so hat der Herr uns gerettet. Wollen wir hier schließen.